Pasta, Gelato und Amore. Die Sonne scheint. Den frisch gemahlenen Espresso in der Nase lässt man sich vom lebhaften Treiben durch die engen Gassen tragen. Bella Italia. Schon seit Jahrhunderten zieht es die Menschen in den Süden und besonders die Deutschen sind spätestens seit den 1950er Jahren bekannt für ihre Italiensehnsucht. Schon Johann Wolfgang von Goethe war ihr verfallen. Im 18. Jahrhundert hat ihn die Italiensehnsucht gepackt und sie wurde zum Inbegriff für Bildung. Und Goethe ist es auch, den wir bei genau dieser Reise auf unserem Werk in dieser Folge sehen. Der Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein hat 1787 das Porträt Goethe in der römischen Campagna geschaffen. Ein Bild der Superlative. Das berühmteste Bild im Städelmuseum, einer der berühmtesten deutschen Schriftsteller und sein berühmtestes Porträt, obwohl es etwa 100 Stück davon gibt. Seitdem das Bild vor rund 150 Jahren zum ersten Mal im Städelmuseum ausgestellt wurde, hat es sich zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt, gilt als Wahrzeichen des Museums und für die Stadt Frankfurt. Aber welche Geschichte verbirgt sich dahinter? Was hat Goethe nach Rom getrieben? Wie war er mit Tischbein verbandelt? Und was erzählen uns die Details auf dem Bild über Goethe, Italien und die Männerfreundschaft? Wir begeben uns in dieser Folge mit Goethe und Tischbein auf Reisen. Piero Piccioni, ein italienischer Filmkomponist, der mit seinen Stücken das italienische Lebensgefühl illustrierte. Und wenn ich mir diesen Song von ihm, Luna Amore in No, anhöre, bin ich direkt in der malerischen Landschaft Italiens unterwegs. So wie Johann Wolfgang von Goethe auf unserem Werk von Tischbein. Und damit begrüße ich euch nochmal hier zum Städel Mixtape, der Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Vom Städel Museum in Frankfurt und dem Hamburger Radiosender Byte FM. Mein Name ist Liz Remter und in jeder Folge schauen wir uns ein Werk aus der Sammlung des Städel Museums ganz genau an und ich suche für euch die passenden Songs dazu raus. Ein Mixtape, ein Soundtrack. Schaut euch das Gemälde von Tischbein auch gerne in der digitalen Sammlung an. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Im Vordergrund des Gemäldes, halb im Sitzen, halb im Liegen, sehen wir den Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe. Gekleidet in einem langen, weiten, hellen Mantel mit einem breitkrempligen Hut auf dem Kopf. Seine Kleidung erinnert an die von Pilgern, schützend vor Regen und Sonne. Er sitzt auf rötlich-grauen Steinblöcken, daneben Fragmente eines Reliefs und einer Säule. Goethes Blick richtet sich in die Ferne. Er scheint wie in Gedanken versunken, nachdenklich, beinahe schon melancholisch. Schauen wir hinter Goethe, in die Ferne, sehen wir die weite, flache Landschaft der römischen Campagna im Süden Roms. Zerfallene Aquädukte, die Ruine eines Grabmals und die sanft abfallenden Albaner Berge. Ein kleines Wohnhaus zeigt uns, dass diese Gegend nicht komplett ausgestorben ist. Der Himmel sieht grau und leicht diesig aus. Nur direkt über Goethes Kopf hat er sich aufgeklärt. Das Blau bricht dort durch die Wolkendecke. Gedämpfte Nuancen von Braun, Beige, Grün und Blau bestimmen farblich das Gemälde. Nur am Ärmel und Kragen scheint durch den Reisemantel rötliche Kleidung durch. Thank you. Luigi Boccherini mit seinem Cello-Konzerto in B-Dur. Boccherini ist einer der bedeutendsten italienischen Komponisten der Instrumentalmusik im 18. Jahrhundert und spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung verschiedener musikalischer Gattungen, wie dem Streichquartett. Trotzdem wird den wenigsten der Name Boccherini heute noch etwas sagen. Ähnlich sieht es beim Maler des Porträts von Goethe aus, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. 1751 wurde er in Hessen in eine Künstlerfamilie hineingeboren. Kein Wunder also, dass er schon früh Unterricht bekommen hat, zuerst von seinem Vater, anschließend von seinen Onkeln. Als Stipendiat der Kasseler Akademie bricht er später über Nürnberg, Augsburg und München nach Italien auf. Eine typische Künstlerreise. Bevor er in Rom antike Skulptur studierte und seine neue Umgebung zeichnete, lässt Tischbein die Eindrücke erst einmal auf sich wirken. Er ließ sich auf die Stadt, das Land und vor allem die Menschen ein, bewegte sich in internationalen Künstlerkreisen und kehrte erst mit dem Ende des Stipendiums wieder in die Heimat zurück. Und genau das ist der Zeitpunkt, an dem Goethe auf ihn aufmerksam wird. Der damals schon sehr berühmte Schriftsteller empfahl, dem Herzog von Gotha Tischbein anzustellen. Der Herzog willigte ein, unter der Bedingung, dass Tischbein zur weiteren Ausbildung noch einmal nach Italien zurückgeht. Und genau dort zog es auch Goethe hin. I know so many places in the world. I follow the sun. Das französische Duo Air hat mit Universal Traveler einen Song darüber geschrieben, zu reisen und Freunde auf der ganzen Welt zu finden. Eine Freundschaft hat auch Johann Tischbein und Johann Wolfgang von Goethe miteinander verbunden, genauso wie eine Reise. In ihrem Fall nach Italien. Als Goethe in den Süden aufgebrochen ist, war er schon berühmt und den Werther kannte jeder. Die letzten 10 Jahre hatten seine Kreativität aber zum Erliegen gebracht. Goethe war damals im Dienst vom Herzog Karl August. Dort war er nacheinander für eine beachtliche Reihe an Aufgaben verantwortlich. Er war unter anderem Leiter der Kriegskommission oder der obersten Finanzbehörde oder sogar Geheimschreiber bei den Verhandlungen über den Fürstenbund. Die Fülle an Verwaltungsarbeit zusammen mit der Leitung von Theateraufführungen haben ihm keine Zeit gelassen, sich auch noch der Dichtkunst zu widmen. In einer Sinn- und Identitätskrise gefangen, hat Goethe also beschlossen, etwas ändern zu müssen. Schon in seiner Kindheit hat sein Vater ihm von Italien vorgeschwärmt und seinen beiden Kindern Italienisch beigebracht. Verwunderlich ist es also nicht, dass sich Goethe von dieser Sehnsucht nach Italien hat anstecken lassen. Diese Italiensehnsucht wurde auch schon vor seinem Aufbruch in den Süden deutlich. 1782 ist das Gedicht »Mignon, kennst du das Land, wo die Zitronen blühen« entstanden. Darin spiegelt sich die verklärte deutsche Sehnsucht nach dem Süden wieder, nach Italien, als dem Ort landschaftlicher Schönheit, großer Kunst der Antike und der Renaissance. Zahlreich wurde es vertont. Dort heißt es, »Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Im dunklen Laub die Goldorangen glühen. Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, die Myrte still und hoch der Lorbeer steht.« Um 3 Uhr nachts ist Goethe mit einer Postkutsche inkognito als Filippo Mila Tedesco Pittore aufgebrochen, um nicht erkannt zu werden. Pittore, italienisch für Maler. Ein potenzieller Hinweis auf die Sinnkrise, in der sich Goethe befunden hat. Denn er trug tatsächlich die Frage mit sich herum, ob er künftig weiterhin Dichter sein will oder sich selbst als Zeichner und Maler sieht. Er bricht alles ab, um sich treiben zu lassen, der Bürokratie zu entkommen und wieder Kreativität und Inspiration zu finden. Er folgt seiner Sehnsucht nach Freiheit und dem Verlangen, dem Ursprung unseres Lebens auf die Schliche zu kommen. Ein Gefühl, das wir auch heute noch kennen, die Sinnkrise, wenn der Alltag einen wieder zu erdrücken droht und man im Trott die Verbindung zu sich selbst verliert. Manche finden vielleicht über Gespräche mit Freunden oder ein gutes Buch wieder zu sich selbst. Andere gehen wandern oder suchen eine Auszeit im Kloster. Für Goethe war es diese Reise, von der aber niemand gewusst haben soll. Auch nicht seine Familie. Mit 37 war Goethe nun das erste Mal in dem Land seiner größten Sehnsüchte und hatte die Hoffnung auf Inspiration und Selbstfindung. Sein Trip führte ihn aber nicht nach Florenz, wo sich zu dieser Zeit die frühen Renaissance-Künstler aufgehalten haben. Stattdessen ging es direkt nach Rom. Ein Song von Peggy Lee, der hunderte Male gecovert wurde, hier von Barbara Streisand. When in Rome, I do as the Romans do, heißt es hier. Als Goethe in Rom angekommen ist, war Tischbein schon tief in das italienische Leben eingetaucht. Bei ihm ist der Dichter dann auch direkt eingezogen, in der Via del Corso, wo er eine Art Künstler-WG gegründet hatte. Tischbein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Goethe sein Rom zu zeigen. Für Goethe war der Italienliebhaber Tischbein ein herzlicher Freund, den er vor allem als gebildet und somit beinahe als ebenbürtig wahrnahm. Gemeinsam wandern sie durch die antiken Städten Roms, diskutieren über Skulpturen und Malerei, besuchen die Sixtinische Kapelle. Knapp ein Monat nach Goethes Ankunft in Rom begann Tischbein mit dem Bildnis. Er war ein exzellenter Porträtmaler und Goethe lobte vor allem die physiognomischen Ähnlichkeiten seines Bildes. Tischbein hat bei diesem Werk nichts dem Zufall überlassen. Jedes kleine Detail verweist auf Goethe in Italien. Auch Goethes große Bewunderung der antiken Kultur kommt hier zum Ausdruck. Die Saykilos Stele ist ein antiker Grabstein, gefunden 1883 in der heutigen Türkei. Das Besondere an ihm, in den Stein ist eine Vorform einer musikalischen Notation eingemeißelt. Das Lied, das ihr hier gerade hört. Entstanden ist dieser Stein vermutlich in der Zeit zwischen 117 und dem 3. Jahrhundert nach Christus. Die Grabstele scheint durch das Lied mit eigener Stimme zu sprechen. Im antiken Kleinasien war dieser Gedanke weit verbreitet. Das Lied erinnert an den Verstorbenen. Damit ist dieses Stück eines der ältesten vollständig erhaltenen Musikwerke. Diese Interpretation stammt von Aliki Makantonatu. Etwas in Stein gemeißeltes, das sich aus der Antike in die moderne Zeit übertragen hat, sehen wir auch auf Tischbeins Bild. Hinter Goethe ist das Fragment eines griechisch-antiken Marmorreliefs zu sehen. Die darauf dargestellte Szene stammt aus der antiken Dichtung, aus der Iphigenie von Euripides. Das Relief zeigt links die Priesterin Iphigenie. Rechts daneben Orestes und Pylades. Die beiden Männer verbindet eine innige Freundschaft. Hinter ihrem Rücken sind sie allerdings gefesselt. Iphigenie soll das Todesurteil an den beiden vollstrecken. Orestes und Iphigenie erkennen allerdings, dass sie Geschwister sind. Ein paar Jahre zuvor hat Goethe diese Geschichte in Prosa verwandelt, also in eine freie, ungebundene, nicht durch Reim, Rhythmik und Vers gebundene Form. In Italien wollte er den Text nun auch in Versform bringen. Beharrlich schrieb er daran und führte auch seine römischen Künstlerfreunde in seine Überlegung ein. Es ist also gar nicht so unwahrscheinlich, dass eine dieser Lesungen bei Tischbein nachgewirkt hat und er diese Geschichte in sein Bild übertragen hat. Sky is a sea of darkness, when there is no sun. Sky is a sea of darkness, when there is no sun to light the way, when there is no sun to light the way.
darkness. The sky is a sea of darkness when there is no sun. The sky is a sea of darkness when there is no sun to light the way. When there is no sun to light the way, there is no day. There is no day. There's only darkness. Eternal sea of darkness.
San Ra, eigentlich Herman Sonny Poole Blunt, war bekannt für seine avantgardistische Herangehensweise an die Musik und seine einzigartige Mischung aus Jazz, elektronischer Musik und afrikanischen Rhythmen. 1952 hat er seinen Geburtsnamen abgelegt und den Namen San Ra angenommen. Ra ist der Name des antiken ägyptischen Sonnengotts. Im alten Ägypten stellten Obelisken die steingewordenen Strahlen des Sonnengottes dar. Sie waren die Verbindung zwischen den Götterwelten. Und so ein sehen wir auch auf dem Werk von Tischbein. Frühere Skizzen beweisen, dass Tischbein für die roten Steine, auf denen Goethe sitzt, ursprünglich Hieroglyphen vorgesehen hatte. Offenbar hat Goethe hier also auf einem Obelisken Platz genommen. Bei ihren Streifzügen durch die Straßen Roms haben Tischbein und Goethe den zerbrochenen Obelisken des Pharao Psammetich II. Entdeckt. Neben oder vielmehr hinter diesem Stein lugt am rechten Bildrand ein Kapitell hervor, der obere Abschluss einer Säule. Seine Form weist auf eine typisch römische Gestaltung hin. Goethe, das Universalgenie, war auch ein begeisterter Kenner der klassischen Architektur. Die Darstellung des Kapitells gilt aber wohl eher als Zeichen für den verblassenen Ruhm des antiken Roms. Spuren der ägyptischen, der griechischen und römischen Antike sind in diesem Bild also direkt um Goethe vereint. Nichts scheint hier dem Zufall überlassen zu sein. Auch nicht die Pflanzen, die sich entlang der Steine ranken. Thank you. Mother Earth's Plantasia heißt ein Album von Mort Garson mit dem Untertitel Warm Music for Plants and People Who Love Them. Vielleicht hätte sich auch Goethe davon angesprochen gefühlt. Pflanzen haben für ihn nämlich eine große Rolle gespielt. Er hat sie nicht nur beobachtet, er kannte sich auch sehr gut in der Pflanzenwelt aus und hat seine Studien während seiner Italienreise vertieft. Am Boden von Tischbeins Gemälde sehen wir wahrscheinlich Amaranth, eine Pflanze mit einem griechischen Namen. Übersetzt bedeutet Amaranth so viel wie die, die nicht vergeht. Über dem Relief zeigt sich eine Winde, Sinnbild des Strebens nach dem Ewigen. Das Gewächs links hinter Goethe erinnert hingegen an Eichenblätter. Das spätfallende Laub dieser Pflanze macht sie zum Symbol für Unsterblichkeit und Standhaftigkeit. Werden und Vergehen, Leben und Tod, Unsterblichkeit und die Suche nach dem alles Überdauernden. Sicher Themen, die auch Goethe in seiner Sinnsuche beschäftigt haben. Lassen wir unseren Blick noch weiter ins Bild hineinschweifen und schauen an Goethe, den Pflanzen und den Fragmenten aus ägyptisch, griechisch und römisch antiker Kultur vorbei, sehen wir weitere interessante Details. Thank you. Dieses Stück, Auf der Campagna, ist das Ergebnis der ersten Italienreise von Richard Strauss, inspiriert von Goethe, nur knapp 100 Jahre später. Sie führte ihn nach Florenz, Bologna, Neapel, Capri und auch nach Rom. Dem Dirigenten Hans von Bülow schrieb Strauss damals, dass er nie so recht an eine Anregung durch Naturschönheiten geglaubt habe, er in den römischen Ruinen aber eines Besseren belehrt wurde. Schauen wir bei Tischbeins Werk in den Hintergrund, sehen wir die weite Landschaft der römischen Campagna. Thermen, Gutshöfe und Grabmäler säumten in der Antike die Via Appia, eine wichtige Handelsstraße, die Campagna durchzogen hat. Und genau in der Bildmitte sehen wir eine kreisrunde, zinngesäumte Ruine, von der auch Strauss hätte berichten können. Ein Grabmal, das im 1. Jahrhundert vor Christus errichtet wurde. Rom war damals so stark angewachsen, dass die Wasserversorgung über Quellen nicht mehr ausgereicht hat. Deshalb wurden mächtige Aquädukte gebaut. Die Aqua Appia war die erste römische Trinkwasserleitung. Im Bild sehen wir die verfallenen Überreste der oberirdischen Aquädukte, während sich in der Ferne die sanft abfallenden Albaner Berge zeigen. Ein von der Natur geschaffenes, monumentales Gebilde. Entstanden aus vulkanischen Lavamassen, hat das Massiv Jahrtausende überdauert. Brothers sinnieren im Let Forever Be über das Konzept von Zeit. Wie lange ist für immer und wie bald ist das jetzt? Unser Bild suggeriert, dass Goethe sich auch solche philosophischen Lebensfragen gestellt hat. Auf unserem Bild von Tischbein sitzt der hochgebildete Dichter zwischen den jahrtausendealten Ruinen, inmitten menschengeschaffener Kultur aus Ägypten, Griechenland und Rom. Dahinter die naturgeschaffene Landschaft, umringt von Pflanzen, die auf die Ewigkeit verweisen. Nachdenklich blickt Goethe in die Ferne, fast melancholisch. Möglicherweise sinniert er inmitten dieser Kulisse über das Sein und Vergehen, über Dauern und Zerfall, über die Zusammenhänge der Kultur und die schöpferische Erhabenheit der Natur. Womöglich auch über Religion und Gesellschaften der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Über das, was den Menschen auf der Erde ausmacht, aber auch in seinem Verhältnis zu Gott. Vielleicht ist es aber auch weitaus weniger tiefgründig. Und wir sehen hier den Moment des Angekommenseins und sich wieder Spürens. Wissen werden wir es wohl nie. Napoli canta amor, cochi lu mar argento, cochi lu cielo tinto, cochi lu sole bianco. Napoli canta sì ma non sa, Napoli canta sì ma non sa che sta morendo. Napoli è con mano suoni, è la città più bella, che vive sempre in festa e odia la protesta. Napoli canta sì ma non sa.
Trascina stiente, sta enorme monumento. Napoli canta sì, ma non sa. Napoli canta sì, ma non sa che sta morendo. Ma i scugnizzi correre va via, un luogo chino da felicità. Che la cresta è solo l'allegria, ando cuore che sta gente. Napoli canta e muore, Napoli è già ferita, e se trascina stiente, sta enorme monumento. Napoli canta sì ma non sa, Napoli canta sì ma non sa che sta morendo.
Donatella Vigiano singt in Napoli canta e muore zuerst über die Schönheit Neapels. Das silberne Meer, der gemalte Himmel und die weiße Sonne. Nach und nach geht es aber auch um die Schattenseiten der Stadt und die Melancholie, die einzieht. Es mag überraschen, aber ähnlich erkaltet ist doch das Verhältnis von Tischbein und Goethe irgendwann. Nach 4 Monaten in Rom und einem gemeinsamen Stopp in Neapel haben sich ihre Wege getrennt. Als sie sich in Rom wiedergesehen haben, war ihr Verhältnis dann deutlich kühler. Tischbein war für Goethe nur noch ein fauler, falscher und unzuverlässiger Mensch, der sein Wort nicht hält. Die Korrespondenz zwischen den beiden blieb aber auch nach Goethes Rückkehr nach Deutschland bestehen. Tischbein blieb hingegen in Italien und war in Neapel 10 Jahre lang Direktor der Akademie. Dass posthum Songs von verstorbenen Musikern fertiggestellt und veröffentlicht werden, ist nichts Neues. Dieser Song ist allerdings schon eine Besonderheit. Now and Then von den Beatles, der letzte Beatles-Song. Geschrieben wurde der Song von John Lennon, der ihn aber bis zu seinem Tod 1980 nicht fertiggestellt hat. Die Basis ist eine Demo-Version, die Lennon auf dem Klavier eingespielt hatte. Früher war es nicht möglich, die Gesangsspur von John Lennon rauszufiltern und seinen Gesang für die Fertigstellung des Songs zu isolieren. Mittels künstlicher Intelligenz ist es nun im vergangenen Jahr gelungen und die Herzen zahlreicher Beatles-Fans haben höher geschlagen. Auch wenn wir uns Tischbeins Porträt von Goethe anschauen, liegt der Verdacht nahe, dass nicht Tischbein selbst es vollendet hat. Wir suchen vergebens nach einer Signatur, einem Datum oder dem Entstehungsort, obwohl er diese Vermerke normalerweise immer hinzugefügt hat. Als Tischbein nach Neapel ging, hat er das noch unfertige Bild mitgenommen. Was dann damit passiert ist, ist ungewiss. Als Goethe selbst sich nach dem Verbleib seines Porträts erkundigt hat, konnte Tischbein ihm keine Antwort geben. Was ist also mit diesem 1,66 Meter mal 2,10 Meter großen Bild von Goethe passiert? Vermutlich hat ein anderer Maler das Bild vollendet, um das Bild auf den Kunstmarkt zu bringen. Vielleicht sogar ein Laienmaler. Immerhin sehen wir hier zwei linke Füße und einen zu lang geratenen Oberschenkel. Das Bild taucht erst wieder auf, als es in Neapel an einen Bankier verkauft wurde. 1887, genau 100 Jahre nach dem Zusammentreffen von Maler und Dichter, kam das Bild als Geschenk von Adele von Rothschild dann ans Städelmuseum. In einer Zeit, in der der Goethe-Kult seinen Höhepunkt erreicht hatte. Die gesammelten Schriften Goethes waren erschienen, sein Werk gehörte zum Lehrstoff an Gymnasien, zahlreiche Goethe-Denkmäler wurden im In- und Ausland errichtet und mehrere Biografien verklärten ihn zum Genie.
Andy walking, Andy tired. Andy take a little snooze. Tie him up when he's fast asleep. Send him on a pleasant cruise. When he wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue. What a jolly boring thing to do. Andy, whoa, whoa, let's just scream. Hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
David Bowie gehört zu den Bewunderern vom Pop-Art-Künstler Andy Warhol und hat ihm diesen Song gewidmet. Andy Warhol wiederum war fasziniert von der Bewunderung und der Allgegenwärtigkeit des Goethe-Porträts von Tischbein. Am Frankfurter Flughafen ist es als große, moderne Skulptur zu finden. Es ist auf zahlreichen Buchcovern zu finden, auf Briefmarken und in zahlreichen Deutschbüchern. Berühmte Persönlichkeiten retuschieren ihren Kopf ins Bild, Künstler verwenden es für eigene Kompositionen, Taschen, T-Shirts und Blöcke. Die Liste ist hier lang. Der ikonenhafte Ruf dieses Werks hat also auch Andy Warhol ins Städelmuseum gezogen. Mit Rucksack und Walkman ging er direkt zu Tischbeins Bild. Er studierte es ausgiebig, schoss einige Fotos und ein paar Monate später fand man Goethes vergrößerten Kopf in vielfarbig kontrastierenden Fassungen als Siebdruck auf der Leinwand. Warhol trug damit noch zur Bekanntheit des Goethe-Gemäldes bei. Doch der Dichter selbst war bereits zu Lebzeiten in aller Munde eine Legende, berühmt und verkehrte in besten Kreisen. In seiner Heimatstadt Frankfurt war Goethe sehr eng mit Johann Friedrich Städel verbunden. Trotz des fortgeschrittenen Alters hat es sich Städel nicht nehmen lassen, Besucher wie Goethe selbst durch seine Kunstsammlung zu führen, die Basis unseres heutigen Museums. Goethe beschrieb später, wie der kinderlose Städel sein gesamtes Vermögen und seine Kunstsammlung der Öffentlichkeit vermacht hat, zur Gründung des Städelschen Kunstinstituts. Dass wir genau dort heute das von Tischbein gemalte Bildnis von Goethe bestaunen dürfen, verdanken wir also nicht nur dem Maler und der Rothschildschen Stiftung, sondern auch der Entscheidung, der Kunstliebe und dem privaten Engagement von Johann Friedrich Städel. Seit Johann Friedrich Städel 1815 seine Kunstsammlung und sein gesamtes Vermögen den Frankfurter Bürgern schenkte, wird das Städel-Museum von einer tiefen Verbundenheit zahlreicher Kunstliebhaber getragen. Bis heute hat das Städel-Museum eine private Stiftung und gründet maßgeblich auf der großzügigen Förderung durch die Bürger, Stiftungen und Unternehmen von Stadt und Region. Nur so können die Werke aus über 700 Jahren Kunst gesammelt, bewahrt, erforscht und vermittelt werden. Mit seinen Programmen und digitalen Angeboten ermöglicht das Städel-Museum ganz im Sinne seines Stifters einen einzigartigen Zugang zur Kunst über Generationen, Epochen und Stilrichtungen hinweg. Und damit sind wir nun auch am Ende des Städel-Mixtapes angelangt. Im nächsten Monat geht's wohl um eine der beliebtesten Sportarten weltweit. Wir beschäftigen uns mit dem Bild Fußballspieler von Konrad Luck aus dem Jahr 1963. Schaut euch wie immer das Werk gerne vorab in der digitalen Sammlung des Städelmuseums an und wenn euch Songs dazu einfallen, dann schreibt mir gerne an mixtape@städelmuseum.de. Ich verabschiede mich nun. Mein Name ist Liz Remter. Ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Vielen Dank auch an Franziska von Plocki und Anne Sulzbach vom Städelmuseum für die redaktionelle Betreuung. Wir begeben uns zum Abschluss klanglich noch einmal nach Italien mit einem weiteren Stück von Piero Piccioni. Ihr hört schon eine ganze Weile im Hintergrund. Camille Duemila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Der Podcast wird ermöglicht durch die Partnerschaft des Städelmuseums mit der Deutschen Bank.